The Roots mit The Seed 2.0 aus dem Jahre 2002. An dieser Stelle darf ich zwei gestandene Musikjournalisten bei mir im Studio begrüßen. Zwei Menschen, die sich mit der Kultur des Landes, mit der Kultur in der Hauptstadt auseinandersetzen. Jens Balzer ist bei mir und Andreas Bocholte, erstgenannten Liebmann wegen seiner Konzert- und Plattenkritiken in der Berliner Zeitung. Andreas Bocholte hört gerne ab für den Spiegel und heute Abend werden beide mit zwei weiteren Menschen auf das Popjahr 2016.
Morgen Abend.
Habe ich heute Abend gesagt.
Ich habe dir vorher dreimal gesagt, sag bitte morgen.
Und ich sage dir zum fünften Mal, es kommt doch einfach mal an dem Tag, an dem deine Scheißveranstaltung ist.
Die Leute sollen sich darauf vorbereiten. So, das kann doch einfach nicht angehen.
Meine Damen und Herren, das waren The Roots mit The Seed 2.0 auf Lux FM. Bei mir im Studio zwei gestandene Herrschaften aus dem Bereich des Musikjournalismus, die morgen Abend im Spiegelsaal auf der Bühne stehen werden mit zwei weiteren Menschen, um auf das Popjahr 2016 zurückzublicken.
So, wir sind wieder auf Spur.
Andreas Bocholte, man kennt ihn aus den Musikkritiken aus dem Spiegel und Jens Balzer ist vor allen Dingen für Kritiken in der Berliner Zeitung zuständig und heute Abend sind sie eben auf der Bühne mit Tobias Rapp, ebenfalls vom
Morgen.
Spiegel. Ja, geil. Ich zieh's jetzt einfach durch. Gibt's nicht sowas wie einen Folgefehler in der Schule, dass man den nur einmal angerechnet
hat? Nee, das exponentiert sich, glaube ich.
Alter, ist das scheiße jetzt. Aber egal. Morgen Abend jedenfalls wird auch Tobias Rapp vom Spiegel auf der Bühne stehen und Joey Dialani habt ihr auch eingeladen. Wir werden gleich rausfinden, warum. Zunächst nochmal schönen guten Tag und vielen Dank, dass ihr heute schon auf eine Veranstaltung am morgigen Abend hinweist auf Lux FM.
Ich freue mich immer total, wenn ich mit dir im Studio sein darf. Es läuft wie am Schnürchen. Das ist professioneller Journalismus, wie er nur in der Hauptstadt entstehen kann.
Genau, und ich finde es auch schön, dass du dir immer wieder Notizen machst, damit du halt irgendwann auch dieses Niveau erreichst.
Ja.
Das Musikjahr 2016, da muss man gleich einsteigen, ist euer Thema am morgigen Abend. Jetzt schlag mich wirklich bald.
Ich gehe jetzt. Halt, stopp. Du meine Rauchen, Andreas?
Ja, unbedingt. Was wichtig ist, wenn man sich auf das Jahr 2016 nochmal zurückbesinnt, dann stellt man fest, es ist ein riesengroßes Jahr, es sind viel zu viele Sachen passiert. Wo soll man anfangen, über was soll man zuerst sprechen? Über die vielen verstorbenen großen Stars, über Trump als Präsident, also ich weiß es halt nicht genau.
Über die Verstorbenen, über die müssen wir natürlich auch reden, aber ich glaube, es ist wahnsinnig viel passiert in diesem Jahr, aber auch wahnsinnig viel schlechtes Zeugs rausgekommen. Wir wollen natürlich vor allem über das gute Zeugs reden und das hat sich in meinen und unseren Augen vielfach in den USA abgespielt. Es gibt ein Wiedererstarken der politischen schwarzen Musik. Und deswegen haben wir auch vor allen Dingen auch Joey Dialani eingeladen, die sich ja auch immer schon in ihrer Musik politisch geäußert hat. Und das wird ein großer Teil unseres Abends sein, morgen Abend im Spiegelsaal von Klärchens Ballhaus. Wir werden einfach auf das Jahr zurückblicken. Es wird um David Bowie gehen sicherlich, aber es wird auch um A Tribe Called Quest gehen. Es wird um Trump gehen, wie die schwarze Musikszene und überhaupt die Musikszene auf Trump oder auch um das Erstarken des Populismus reagiert. Und das Ganze gucken wir uns auch in Deutschland an, durchaus.
Also Trump steht, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob Trump selbst so als Person steht da gar nicht so im Zentrum vielleicht. Es geht ja erstmal, das Jahr fing ja an, mit Musik, die irgendwie erstmal so auf die Black Lives Matter Bewegung reagierte. Ne? Also ich weiß mal an Kendrick Lamars Auftritt bei den Grammys, wo er da als Sträfling in der Chain Gang vor die versammelte Musikindustrie trat. Stark. Oder Beyoncé beim Super Bowl irgendwie in der Halbzeit, die dann diesen Black Panther Kostüm. Also es geht auch vor Trump zurück schon irgendwie durch diesen wiedererstarkenden Rassismus, in dem sich ja quasi das Phänomen Trump dann anbahnt, gab es dann irgendwie also ex negativo quasi eine Politisierung, insbesondere der afroamerikanischen Musik, des Hip-Hop, des R&B, also der auch wirklich so sozial bewusst und aber ich finde auch musikalisch interessant war, wie lange nicht mehr. Also so beschissen das Jahr 2016 politisch war, so viel gute Musik hat es in diesem Jahr gegeben.
Aber kann man da vielleicht einen allgemeineren Zusammenhang herstellen? Das war ja auch ein Thema, das wir hier quasi schon auf die Agenda gebracht haben, ist die Frage, ob man sich auf 2017 vielleicht doch freuen kann, weil Musiker und Musikerinnen jetzt in ihrem Kämmerchen sitzen und sagen, fucking Trump, I have to do something again.
Naja, es wäre ganz schön, wenn das in den USA passiert das, ja. Und Jens hat völlig recht, dass der Auslöser, der Trigger dafür war sicherlich eher der wachsende Rassismus und die Polizeigewalt. Und wir haben in Deutschland natürlich auch Probleme oder in Europa mit dem Erstarken von Populisten. Und man würde sich tatsächlich wünschen, dass mehr Künstler aus Europa oder auch aus Deutschland darauf eingehen, ähnlich wie es jetzt in den USA passiert. Das muss man abwarten. Also ich schließe nicht aus, dass da noch was kommt.
Also auch in Germany unter Umständen.
Na, in Deutschland sehe ich das im Moment eher nicht so. Also ich habe für morgen auch nochmal mitgebracht, also wir gucken uns ja auch so Videos an und sprechen dann drüber. Und das Video, was ich mir gerne nochmal ansehen würde, auch mit der Mannschaft und dem Publikum, ist die Verleihung des Echo an Freiwild. Das scheint mir doch irgendwie ein zentraler Punkt des deutschen oder deutschsprachigen Musikjahrs gewesen zu sein, dass nämlich irgendwie diese, nicht nur, dass eine Band aus Südtirol den Echo national kriegt, da ist ja schon irgendwie, das sagt ja auch schon was über den sich offensichtlich verändernden Nationalbegriff in Deutschland, sondern dass auch eine Band, die vor 3 Jahren irgendwie noch irgendwie durch die versammelte schlechte Laune der deutschen Popmusik irgendwie von dieser Verleihung ferngehalten wurde, jetzt irgendwie, dass so die auch so die deutsche Musikindustrie einen offiziellen Kotau von denen macht und denen wirklich Gelegenheit gibt, irgendwie nochmal dem versammelten, wie sagt man jetzt, links versifften Milieu irgendwie den Mittelfinger zu zeigen im ersten deutschen Fernsehen. Und das war ja offensichtlich auch so gewünscht, weil man das Gefühl hatte, dass das Massenpublikum in der Ecke steht, in der man freiwillig als Massenfernsehsender oder auch als Massenmusikindustrie nicht mehr ignorieren kann. Das fand ich irgendwie einen der interessantesten, aber natürlich auch unheimlichsten.
Ja, weil man daraus schließen kann, dass in Amerika im besten Falle eine Gegenbewegung entsteht zu so einer neuen rechtskonservativen, erstarkten Klitsche. Ja? Und in Deutschland ist aber so, dass da nicht dagegen musiziert wird, sondern da wird mitmutiert. Dann machen wir auch ein bisschen rechte Musik, wenn wir in die Charts wollen.
Es geht im Moment eher in die falsche Richtung. Ja genau. Ja,
ist ja aber gruselig.
Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Also es kann ja immer noch sein, dass es so schlimm wird, hoffentlich, also Gott bewahre,
dass selbst deutsche
Künstler noch sich berufen fühlen, vielleicht doch mal irgendwie den Mund aufzumachen.
Ja.
Wäre ja ganz schön. Aber als andere wäre natürlich nicht schön.
Also, ja. Aber dann, was die nächste Frage natürlich dann logischerweise ist die Frage nach der Wirkungskraft von Popmusik überhaupt auf die Gesellschaft. Es gab vor der Trump-Wahl so eine 30 Days, 30 Songs Idee mit wunderbaren Liedern, die alle glasklar gegen Trump formuliert waren. Da konnte man nicht mit dem Kopf mitwippen und gegen Trump denken. Das hat nicht funktioniert. Das war so klar formuliert. Was hat's gebracht? Im Endeffekt ja nichts.
Interessanterweise zielt ja der gesamte kulturindustrielle Komplex, also von Hollywood war mir das eigentlich immer klar, aber auch die gesamte Popmusik in den USA im Heartland mittlerweile zu den liberalen Eliten, die man ablehnen muss. So, also auf deren Konzerte man vielleicht geht, aber die man dann als Unterhaltung irgendwie genießt oder auch nicht, oder aber wo man irgendwie jeder versucht, sich politisch zu äußern, wird dann irgendwie als Versuch der Majorisierung einer Elite irgendwie wahrgenommen. Irgendwie. Und ich glaube, ich habe tatsächlich im Nachhinein das Gefühl, irgendwie je stärker der politische Versuch von, sagen wir mal, so Lady Gaga und so gewesen ist, irgendwie da nochmal einen Punkt zu machen pro Hillary Clinton, desto mehr Antipathien hat das gegen hat das gegen Hillary Clinton erzeugt. Ja. Das,
ich find, aber Bon Jovi im Flugzeug.
Ja.
Ach, man weiß halt auch nicht, wie das Ganze wirkt auf die Leute da draußen.
Aber darum wird es auf jeden Fall morgen gehen. Also tatsächlich, was Pop tatsächlich dann bewirken kann. Und möglicherweise läuft es ja auch nur darauf hinaus, was heißt nur, das ist ja schon viel, um Bewusstseinmachung. Es gibt ja im amerikanischen Black American Slang jetzt gerade diesen Begriff ja vom Woke. Da geht es ja auch um ein Erwachen.
Ja.
Ein Erwachen des sozialen Bewusstseins oder auch des Bewusstseins für die eigene Identität als Ethnie. Das finde ich schon mal interessant. Also das kann Popmusik bestimmt katalysieren.
Eine neue Art von Conscious Rap ist das dann im
Das ist es auf jeden Fall.
Besten Fall, ja. Okay. Warte. Ich glaube, mit dem Stichwort Conscious Rap sind wir im Prinzip schon im Thema und wir haben die Formation auch schon des Öfteren erwähnt im Gespräch gerade. Hier sind A Tribe Called Quest mit We The People. Ein wirklich starker Song vom neuen Album We Got It From Here. Thank you for your service. A Tribe Called Quest, reden wir auch gleich noch ein bisschen drüber.
All you bad folks, you must go.
All you black folks, you must go. All you Mexicans, you must go. All you gay folks and Mexicans, we hate your ways. Or gay folks and Muslims, we hate your ways, heißt es im Song. We the people von A Tribe Called Quest. Ein starker Protestsong, finde ich, der aus meiner Sicht erstaunlich auch die verschiedensten Lager mal endlich zusammenruft. Also man sagt jetzt nicht, wir müssen als Minderheit, als schwarze Minderheit in Amerika aufstehen und für unsere Sache kämpfen, sondern hier wird gesagt, wir müssen als schwarze Minderheit und solidarisieren mit den Mexikanern, mit den Menschen, die schwul sind und so weiter und so fort. Und alle zusammenstehen gegen diese neue starke Rechte.
Das war ja eine der irren, aber gar nicht so, also durchaus nachvollziehbaren Debatten um Black Lives Matter, irgendwie, dass dann die anderen Minderheiten kamen, aber nicht nur Black Lives Matter, sondern
die Polizei unsere, mit Blue Lives
auch. Haben dann, genau. Ja. Also.
Aber aus meiner Sicht eine der erstaunlichsten just veröffentlichten Nummern, die so einen politischen Vibe mittransportieren, weil das hier überhaupt nie peinlich wird. Es gibt ja auch politische Musik, die so sloganhaft formuliert ist, dass man denkt, ja, ich weiß, aber wenn du mir das so aufs Butterbrot schmierst, dann möchte ich auch nicht mehr mit dir in einer Posse sein. Hier wird es aber geschickt gemacht, finde ich.
Das liegt ja auch daran, dass Tribe Called Quest das wirklich echt super hinkriegen, diese Platte, diese gesamte Platte so auszubalancieren, dass sie zwar anklagt und dass sie eben auch diese Trump- oder Alt-Right-Rhetorik aufgreift, auch in diesem Song, aber trotzdem immer wieder Hoffnung spendet. Auch in dem Song geht es darum, dass man sich halt in den Gedanken von Gleichheit und Frauenrechten und Toleranz eben festhalten soll, dass das irgendwann kommt, also dass man den Glauben daran nicht verlieren soll. Und das schwingt auf dieser ganzen Platte mit und das finde ich total super, weil du hast völlig recht, wenn das nur so doom-mäßig sauer wäre, dann... Die hat schon auch so einen hoffnungsvollen Groove, diese Platte.
Ja. Ich muss komischerweise immer an Markus Wiebusch, Der Tag wird kommen, denken, wenn ich das Lied höre. Erinnert ihr euch noch an dieses Lied, wo es um so einen Fußballspieler geht, der sein Schwulsein nicht öffentlich ausleben kann und so? Das fand ich auch ähnlich geschickt formuliert, weil es so eine Geschichte erzählt und weil es so einen ganz weiten Bogen schlägt und dann im Ende des Songs weißt du, jetzt weiß ich auch, worum es dem Künstler geht und fühlt sich nicht so belehrt. Das fand ich an dem Song ganz schön. Wobei Q-Tip wahrscheinlich sagen würde, Markus Wiebusch hat mit unserem Zeugen so mal gar nichts zu tun.
Ja, interessant ist, die interessantesten und schönsten politischen Platten alle in diesem Jahr oder viele aus genau aus so einer Haltung heraus gemacht worden sind, nämlich, dass man muss, das ist ja auch klar als politische Gegenwartsdiagnose, man muss offensichtlich gerade was verteidigen. Also wir sind an einem Punkt, wo irgendwie dieses alte Gefühl, es gibt irgendwie so einen emanzipatorischen Fortschritt, der ist irgendwie nicht aufhaltbar. Ja. Und es ist eigentlich, es haben doch jetzt alle begriffen, dass Schwule auch Menschen sind und die gleichen Rechte und dass die gleichen Rechte darauf haben, ihr sexuelles Begehren auszuleben oder nicht. Und man dachte, das wäre eigentlich durch. Ja. Und das ist offensichtlich nicht durch das Thema und sogar nicht mal irgendwie in einigermaßen aufgeklärten zentraleuropäischen oder irgendwie US-amerikanischen Gesellschaften. Und dass man da jetzt was verteidigen muss irgendwie und dass man nicht aufgeben darf und dass man sich jetzt vor allem, das finde ich auch das Tolle bei Tribe Called Quest, dass man sich verdammt nochmal nicht gegeneinander ausspielen lassen darf. Das ist auch eine der Erfolge von Trump gewesen, dass er halt immer oder eine der Folge der Rechtspopulisten irgendwie auch in Deutschland, irgendwie, dass sie halt verschiedene, wie auch immer, zu kurz gekommene unterdrückte Minderheiten irgendwie gut gegeneinander ausspielen, um sich dann immer jeweils irgendwie den leicht Stärkeren gegen den Schwächeren irgendwie sich zunutze zu machen. Und das darf halt nicht passieren. Und also wenn Musik irgendeine Botschaft irgendwie bringen kann, dann ist es ja erstmal so, Popmusik ist ja immer gut gewesen dafür, sowas wie, sagen wir, Hymnen, ne? Oder so Appelle an den Zusammenhalt oder an so ein Wir-Gefühl dann irgendwie auszusenden. Und das finden hier gerade irgendwie so, also wir müssen zusammenstehen, aber es ist eben kein exklusives Wir, kein Wir, das jemanden ausschließt, sondern es möglichst viele irgendwie einschließen.
Ja. Du das aber trotzdem weißt, wo die Grenze zur Gegnerschaft quasi, wo die besteht. Also genau. Die sind dann eben nicht mehr Wir.
Bei den Leuten, die Grenzen ziehen wollen.
Genau. Also genau, dann selber schuld. Ja, du wolltest sie haben, hier ist die Grenze. Genau. Wenn man auf das Jahr 2016 zurückblickt, was ist für euch dann noch wichtig? Wir haben jetzt ganz lange drüber gesprochen, dass es eben wieder vermehrt politische Musik geben wird. Vielleicht wird 2017 das Renaissance-Jahr des Protestsongs überhaupt, man weiß es nicht. Was ist aber aus eurer Sicht noch vielleicht an stilistischen Neuerungen zu beobachten gewesen im Jahr 2016? Welche Art von Popmusik hat es in diesem Jahr in eure persönlichen Playlists geschafft und ähnliches?
Wenn ich tatsächlich ehrlich bin, dann hat in meine persönlichen Playlisten, die ich ja auch einmal pro Woche veröffentliche, wenn ich jetzt nochmal so Revue passieren lasse, waren es wirklich tatsächlich so Post-R&B oder Future-Hip-Hop-Geschichten größtenteils. Auch zum großen Teil aus England und den USA. Und ich habe bei mir, ich komme ja eigentlich auch eher aus, ursprünglich mal eher aus dem Rock-Zusammenhang so. Und ich merke immer mehr, auch seit Jahren, dass mein Interesse dafür immer weiter erlahmt.
Andreas ist eigentlich Klassikrocker.
Das wäre jetzt ein bisschen viel gesagt vielleicht, aber das können wir gleich nochmal ausdiskutieren.
Nein.
Also was ich damit sagen will ist, ich merke bei mir, mein Interesse liegt bei diesen eher progressiven Musikarten, die weiß dominierte Rockmusik und Popmusik dreht sich für meine Begriffe eigentlich ziemlich im Kreis. Also ich sehe da eigentlich wenig neue Impulse. Na klar gab es auch sehr gute Rockalben, ne? Da wird man sicherlich auch das Iggy Pop-Album müssen, fällt mir jetzt raus. Aber wenn ich Iggy Pop sage, dann sage ich auch gleich schon wieder, dann nenne ich gleich schon wieder jemanden, der wirklich auch schon sehr alt ist.
Ja.
Und ich habe jetzt gerade jetzt für die morgen erscheinende Ausgabe von Abgehört die letzte des Jahres das neue Neil Young Album besprochen. Das heißt Peace Trail und der fühlt sich jetzt nochmal an seine Hippie-Zeit erinnert, an 67 und 68, auch eben wegen des Klima im Lande, aber der Mann ist auch 71 geworden gerade. Also da vermisse ich so ein bisschen die neuen Impulse. Insofern würde ich sagen, R&B, Hip-Hop, das sind schon die bestimmenden Trends gerade.
Ja, würdest du dem zustimmen, Jens Balzer?
Ich würde dem zustimmen. Es gab in der Tat sogar in Deutschland ein paar junge Gitarrenbands, die ich ganz interessant fand, die aber dann eigentlich eher so, also wenn wir jetzt mal von Politik reden, eher so ein bisschen abseits steht. Also ich habe das Drangsal,
habe ich mir gerne gehört.
Ich bin ja auch schon sehr alt und bin mit Postpunk aufgewachsen und freue mich, wenn die jungen Leute halt auch immer
nicht ja, und das, und Drangsal hat ja eine sehr moderne Interpretation des Postpunk geschafft, indem das eben alles so knackig produziert wurde, wie man es damals noch gar nicht konnte.
Ich mag aber auch all diese Gewalt, das Solo-Projekt hier von diesem Stuttgarter, wie heißt er noch gleich, hervorragende Platte, so ein psychedelisch, krautiges, sehr lyrisches Album. Ich mag Friends of Gas, gerade bei Staatsakt erschienen, so eine Art, wie soll man sagen, so The Fall auf noch nerviger irgendwie, aber wirklich ausgesprochen virtuose Platte.
Also die finde ich auch ganz toll.
Am Freitag ist auch eine interessante Platte rausgekommen, eine merkwürdige Platte im positiven Sinne von Mitkill. Die haben so Theatermusik nochmal aufgenommen, die sie über Jahre zum Teil auch mit geflüchteten Menschen erstellt haben. Es ist ganz
strange. Andreas, du warst doch im Konzert in der Kantine, oder?
Freitag im Konzert.
Ja. Wir waren beide im Berghain. Ich bin nach rechts abgebogen und bin zur Pan-Label-Nacht gegangen und Andreas bog nach links ab und ging zu Mythical.
Was hast du da erlebt?
Ich habe erlebt, dass dieses Konzept, was auf dem Papier echt super klingt, seine ganzen Reisen auch durch Osteuropa und diese Gespräche mit den Flüchtlingen oder auch Prekarisierten im Osteuropa geführt hat, dass das irgendwie sich total gut las und das ist für mich einfach bei der musikalischen Umsetzung eigentlich leider überhaupt nicht so funktionierte.
Ja.
Also das war teilweise ganz flotter Balkan-Beat. Er hatte auch so zwei Blasmusiker auf der Bühne, einer mit Tuba, einer mit Posaune. Und dann kreuzte sich das aber eben so mit so Post-Punk und Elektro-Punk. Und das wollte nicht so richtig für mich nicht so funktionieren. Muss aber auch fairerweise sagen, für mich nicht. Der Laden war schon voll und die Leute hatten auch durchaus Spaß da.
Ja, und ich finde, bei der musikalischen Umsetzung kann man sich auch nochmal von Anfang an, also da muss man nochmal die Diskussion von Null an führen. Aber ich finde, die Idee ist toll und das Konzept ist toll und es ist ja schon so eine Platte, wie man sie sich eigentlich wünschen würde. Also darüber haben wir ja gerade gesprochen, dass Leute sich quasi positionieren mit ihrer Musik und den Mund aufmachen und eben auch in den Texten deutlich verständlich zeigen, was sie wollen, ohne zu sloganhaft zu werden. Und das fand ich bei der Platte eigentlich ganz schön, bei den zwei, drei Stücken, die ich zugegebenerweise nur
gehört habe. Ich hingegen bin ja nach rechts abgebogen, ins Berg gegangen, hatte einen fantastischen Abend.
Schön für dich.
Und um da auch nochmal auf die Frage zu antworten, was klanglich interessant war oder was so eigentlich, wenn es irgendwie um Soundinnovationen geht, da spielt zum Beispiel eine junge portugiesische DJ Nidia Minaj, nicht Nicki, sondern Nidia Minaj. Und die war im Frühjahr schon mal auf dem CTM-Festival zu gehen, ganz fantastische Produzentin und DJ. Und die macht tatsächlich so einen globalisierten Post-Internet-Pop, wo sie dann irgendwie ohne mit der Wimper zu zucken, House, R&B mit so afrikanischen Rhythmen, Kuduro und karibischen Rhythmen irgendwie so mischt. Und das macht überhaupt kein Wollsocken-Weltmusik-Kram mehr, sondern das ist dann wirklich Future-Pop, der aber aus einer völlig selbstverständlich gewordenen, grenzenlosen Post-Internet-Globalisierung herkommt.
Ja.
Und ich würde mal sagen, das ist dann, wenn irgendwas das genaue Gegenmodell ist zum neuen Grenzenziehen und identitären Pop, dann ist es das einfach, das einfach weitermachen, einfach die Grenzen, zumindest die musikalischen Grenzen weiter öffnen und so viel Kram miteinander vermischen wie möglich, der nichts mehr zu tun hat, aus allen Ecken der Erde. Und wenn das dann gut klingt, dann sehen alle, dass wir in Wirklichkeit doch zusammengehören. So.
Ja, und das ist, glaube ich, auch, bravo für diese Worte. Aber das ist aber auch, glaube ich, eine Musikrichtung oder eine Vermischung von verschiedenen Genres, auf die man sich schon einstellt. Kann, weil das wird in den nächsten Jahren des Öfteren zu hören sein, weil eben die jungen Leute, die heute Musik machen, nicht mehr die Plattensammlung vom alten Bruder benutzen, um sich inspirieren zu lassen, sondern die haben das ganze Internet.
Ja.
Ohne Oder gesperrte Videos bei YouTube sogar.
Und sehen dann vielleicht, dass Globalisierung auch von Vorteil sein kann.
Ja. Eine Frage noch zum Schluss, zum Ablauf am morgigen Abend.
Morgen.
Ja, wie sieht das aus mit Tobi Müller? Im Popsalon geht es ja dann auch mit so Video, also das ist alles so multimedial und so. Ist das ähnlich im Spiegelsaal?
Ja, wir haben uns das so ein bisschen ausgeliehen von dieser hervorragenden Veranstaltung, die Jens und Tobi da machen.
Ja, super.
Einfach, weil das ein
total griffiges Konzept ist.
Durchsetzt. Es ist wirklich eine tolle Blaupause, wie man sowas gestalten kann.
Ja, finde ich auch.
Es wird so sein, Joy Denalani wird ein, zwei Stücke von ihrem neuen Album, was im März erscheint, das heißt Gleisdreieck, wird sie spielen.
Gleisdreieck, guter Name.
Gleisdreieck heißt es, ja. Mhm. Das wird sie spielen und dann werden wir reden über die Themen, die wir jetzt gerade schon besprochen haben und ein bisschen über deutsche Musik und ein bisschen über die leider Verstorbenen dieses Jahres.
Und dann ist auch schon wieder vorbei.
Dann wird es noch ein paar, wenn es welche gibt, werden wir auch noch ein paar Fragen beantworten von den Anwesenden.
Ja, cool.
Und dann?
Ich bringe noch mal ein neues Buch mit und verkaufe das. Ne?
Jens hat ja ein Buch geschrieben. Hast du das eigentlich schon erwähnt, dass Jens auch ein Buch geschrieben hat?
Ich bin es gewöhnt.
Ein hervorragendes Buch. Ja. Das heißt Pop, ein Panorama der Gegenwart.
Ja. Im Sommer erschienen. Auch ein sehr gutes Weihnachtsgeschenk übrigens.
Ja. Jetzt geht's aber
ich habe das in einem Rutsch durchgelesen und sogar noch was gelernt. Ja. Hab ich gar nicht gedacht.
Ja, wirklich?
Ja, gut. Rowold Berlin, 20 Euro, 246 Seiten, viele Abbildungen.
Viele Abbildungen?
Ja,
fauler Hund. Andreas Borch heute war bei mir im Studio. Morgen Abend werden Sie im Spiegelsaal auf der Bühne stehen, zusammen mit Tobias Rapp vom Spiegel und der Soul-Sängerin Joy Denalani. Sie sprechen über das Popjahr 2016. Der Eintritt kostet 19 Euro. Los geht's um 19 Uhr. Das sind Zahlenpärchen, das man sich gut merken kann. Stimmt also, aber schon wieder nicht, oder was?
Einlass ist um 19 Uhr und Beginn los geht's um 20 Uhr und es gibt noch Karten an der Abendkasse.
Genau, für 19 Euro. Es gibt aber auch Karten, die ihr jetzt gewinnen könnt, wenn ihr ganz schnell anruft unter der 030 2000 9000. Berlin 2000 9000, das ist denen nochmal zum Glück. Wir verlosen Tickets für die Spiegel-Live-Veranstaltung morgen Abend im Spiegelsaal bei Klärchen ins Ballhaus. Dann auf der Bühne Jens Balter und Andreas Borcholte, Tobias Rapp als Dreigestirn des Musikjournalismus. Und dann kommt Joy Denalani noch vorbei. Und ihr habt noch was einzuwerfen an dieser Stelle?
Nee, ich hätte nur Angst, dass jemand vergisst.
Genau. Und morgen Abend, nicht? Morgen Abend.
Vielen Dank für deinen Besuch. Kommt bitte gerne wieder vorbei, aber dann am Tag der Veranstaltung.
Ich hab dich sehr lieb.
Tschüss.
Ja, selber.
Vielen Dank. Ja.